Da sind wir wieder aus der Galerie Larzer in Kurzrickenbach, bodensee-podcast.ch. Heute mit einem Geschäftsführer und Erfinder, dem Stefan Lang aus Kreuzlingen. Schön, lieber Stefan, dass du da bist.
Hallo Patrick, freut mich.
Du musst mich mal aufklären. Du hast eine eigene Firma, bist Geschäftsführer, du bist diplomierter Maschineningenieur und Erfinder und warst in der letzten Zeit ziemlich häufig in der Presse zu finden. Mit welchem Produkt?
Ja, ich habe einen Antrieb für Tourenski erfunden.
Einen Antrieb für Tourenski. Das werden wir nachher vertiefen. Du musst mir aber erstmal sagen, ich hatte dich ja gerade vorgestellt als Ingenieur, Maschinenbauingenieur. Wie bist du auf das Thema gekommen? Warum hat dich das als Kind schon vielleicht fasziniert oder kam das später?
Ich habe als Kind natürlich schon viel mit Lego gebastelt. Ich habe da wahnsinnig viele Maschinen erfunden und habe nachher dann in meiner Lehre als Mechaniker hier in Kreuzlingen auch das Glück gehabt, dass ich da viele Sachen auch tüfteln konnte, dass wir da auch Maschinen gebaut haben, auch als Mechaniker. Und später natürlich dann hat sich das logischerweise ergeben, dass ich dann Maschinenbau studiert habe.
Maschinenbau studieren, dann irgendwann anfangen zu arbeiten, zu tüfteln, was zu erfinden, ist ja die eine Seite. Aber plötzlich zu sagen, ich möchte Unternehmer werden, ich möchte eine eigene Firma haben, das ist ja schon, glaube ich, eine andere Baustelle oder ist schon die Stufe höher?
Ja, das ist was sich entwickelt, genau. Ich hätte mir das auch vor 20, 30 Jahren nicht vorstellen können, dass ich mal eine eigene Firma habe, dass ich da mal wirklich Geschäftsführer bin und auch mit dem eigenen Geld, mit dem eigenen Risiko drin bin. Das hat sich über die Jahre so entwickelt, ja.
Was machst du mit der Firma und wie heißt die?
Also meine Firma aktuell heißt Tequentum AG, die gibt es seit 5 Jahren. Wir haben Dienstleistungen für verschiedene KMUs in der Ostschweiz. Wir konstruieren und tüfteln, wobei Tüfteln natürlich auf einem hohen Niveau ist, logischerweise, für diese ihre Produkte.
Was sind die Hauptskills, die du brauchst, die du für deine Kunden benötigst?
Ich muss in erster Linie kreative Lösungen bringen, Lösungen, die nicht gerade auf der Hand liegen, dass ich eben die eine Schraube mal umdrehe und überlege, ist das wirklich die richtige Schraube oder ist das die richtige Blechdicke und so weiter. Ich beschäftige mich sehr viel damit zu überlegen, ist das, was jetzt die Lösung, die auf der Hand liegt, wirklich die beste Lösung oder gibt es da nicht noch andere Lösungen?
Machst du das denn alleine oder machst du das in einem Team?
Ich arbeite meistens in einem Team. Je nachdem, was für ein Kunde das ist, entweder arbeiten wir in unserer Firma mit meinen 2 Mitarbeitern im Team oder ich arbeite dann in einem Team beim Kunden.
Und was sind das für Produkte, die du da entwickelst oder da gestaltest? Was sind die Herausforderungen in deinem Business?
Ja, die Herausforderungen sind immer die gleichen. Es soll schlussendlich viel besser werden und auch günstiger in der Herstellung.
Aber die Entwicklung darf schon nichts kosten, oder nein?
Genau. Es ist dann die Kostenfrage ist immer da, aber man darf natürlich auch ruhig ein bisschen länger in der Entwicklung haben, wenn nachher das Produkt umso günstiger wird in der Herstellung. Es kommt immer darauf an, wie viel Mal wird das Produkt schlussendlich hergestellt. Reden wir von einem Serieprodukt oder reden wir von einem Einzelprodukt? Und das berücksichtigen wir dann schon beim Engineering, wie viele Stunden wir da investieren dürfen für den Kunden.
Aber kannst du mal den Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen, was entwickelst du denn? Also du bist jetzt kein Glasbläser und machst jetzt neue Designs, sondern was heißt das technisch? Maschinenbau, was baust du denn da oder was konstruierst du?
Wir haben uns ein bisschen spezialisiert und machen verschiedene Sachen rund ums Haus, sage ich dann immer. Das tönt zwar ein bisschen komisch, aber das geht dann irgendwie von einer Rollstuhlrampe, die sich bewegen kann, über Beschläge für Fenster. Das kann ein Lüftungsgerät sein, Trocknungsgerät, Befeuchtungsgeräte.
Storenlamellen.
Storenlamellen, genau. Das war auch ein großes Thema.
Jetzt hast du da Aufträge und Kunden und die wollen jetzt von dir etwas entwickelt haben, was nachhaltig einen positiven Effekt auf Kosten und Preis und Stabilität vielleicht hat. Musst du da gewisse Dinge auch zum Patent anmelden? Bist du da patentbeschlagen? Hast du schon mehrere Patente entwickelt?
Ja, ich durfte mal längere Zeit für die Firma Grieser arbeiten und da wurden sehr viele Sachen, die ich entwickelt habe, auch schlussendlich patentiert. Da bin ich dann als Erfinder aufgeführt.
gut. Also ist der Erfindergeist dir schon so ein bisschen mit in die Wiege gelegt worden?
Ja, das könnte man sagen. Darum, und es ist natürlich auch immer, es tut der Seele gut, wenn man dann auch offiziell als Erfinder genannt wird, wenn man irgendwas erfunden hat. Aber es gibt natürlich sehr viele Sachen, die einen wesentlich größeren Impact schlussendlich haben, die dann gar nicht zum Patent angemeldet werden oder nicht zum Patent angemeldet werden können.
Erzähl mir mal was zu solchen Patenten. Wie läuft das ab? Ich glaube, das Wichtige ist, dass man eine ideale Beschreibung hat, denn sonst kann man ein Patent umdrehen und vielleicht den Weg nur anders machen und dann hat man wieder was Neues und es steht dann nicht in deinem Patent drin und dann hat man Schwierigkeiten, das durchzusetzen.
Ja, grundsätzlich werden solche Patente ja von speziellen Patentanwälten dann formuliert. Für mich als Techniker gilt es dann mit diesem Anwalt eigentlich alle möglichen Varianten, die eben zur Umgehung von dem Patent möglich wären, abzuchecken und zu schauen, dass wir das dann alles in diesen Ansprüchen dann entsprechend notiert haben und damit es eben nicht ganz so einfach wird, das Patent zu umgehen.
Jetzt hast du gesagt, du hast viele Patente schon angemeldet, wunderbar. Du hast Auftraggeber, die dich im Prinzip versorgen mit Sachen, die du entwickeln sollst. Und dann kommt dir irgendwann eine Idee, ich baue einen Eshi. Wie ist es denn dazu gekommen? Wo ist denn die Ursprungsidee entstanden?
Die Idee, etwas zu machen, ist schon älter. Die ist vor ungefähr 10 Jahren auf dem Sessellift schlussendlich entstanden. Mein Schwager hat damals in der Outdoor-Branche gearbeitet und der hat mich natürlich dann aufgezogen im Sinn von, es wird dann irgendwann mal einen geben, der einen Antrieb für Tourenski erfindet, weil die Antriebe für die Mountainbikes, die gibt's ja.
Und dann hast du gesagt, okay, dann lass ich mal meine Gedanken fließen.
Ja, richtig. Wobei das ging dann über mehrere Jahre. Man hat immer wieder studiert, was wäre eine ideale Möglichkeit, gibt's eine gute technische Lösung für dieses Problem, weil die Idee, dann irgendwelche Raupen oder solche Rundantriebe, Schaufelräder etc. zu montieren, die hat uns beide dann nicht gut gefallen. Die ist schlussendlich aus meiner Sicht nicht ganz so hochwertig. Und eben dadurch, dass ich dann irgendwann diese Idee hatte, mit der ich jetzt da dieses Funktionsmuster habe, dadurch habe ich das dann schlussendlich auch gemacht.
Kannst du das mal in Worte kleiden, wie dieses Funktionsmuster aussieht? Du hast ja noch keinen richtigen Prototypen, sondern du sagst, es ist ein Funktionsmuster. Du brauchst ja, glaube ich, noch Investoren, aber da komme ich gleich noch drauf. Sag erstmal, wie sieht denn deine Erfindung aus? Was kann die? Wie ist die aufgebaut?
Ja, das muss man sich so vorstellen, dass man seine bestehenden Tourenski mit den Fellen nimmt. Man hat die bestehende Bindung drauf, die normalen Tourenski. Und darauf kann man unsere Module mit doppelseitigem Klebeband montieren, beziehungsweise man montiert die Montageplatte dazwischen und unsere Module werden dann auf die Montageplatten eingeklipst. Das ist dann auf jedem Ski vorne und hinten ein kleines Modul. Und diese Module, die sind dann übers Kreuz mit einem Riemen verbunden. Und über diese Riemen wird eigentlich schlussendlich der hintere Ski nach vorne gezogen. Das heißt, der Ski, der vorne steht, zieht über die Diagonale den hinteren Ski nach vorne.
Kann ich mir gut vorstellen, hast du sehr gut erklärt. Sind diese Riemen oder diese Antriebe über Kreuz nicht hinderlich?
Ich war jetzt schon mit meinen Funktionsmustern, das muss man auch sagen, sind schon mehrere, auch häufig im Schnee und das hat eigentlich eben auch zu meiner Überraschung gut funktioniert. Das war natürlich das Erste, wo ich die Idee hatte, sowas zu machen, mal mit einem rudimentären Muster in den Schnee gehen, mal das Ganze ausprobieren. Funktioniert das wirklich oder eben sind die Riemen dann hinderlich, steht es irgendwo an?
Macht Sinn. Wie sieht's denn aus mit dem Motor? Der hält... Wie lange? Wie lange kann man denn eine Tour machen? Tourenski, stelle ich mir vor, geht über mehrere Stunden. Musst du dann so einen Batterieklotz noch auf dem Rücken tragen?
Nein, die Idee ist natürlich, dass die Batterie komplett auf den beiden Skiern ist. Also auf jedem Ski hat es dann in diesen Modulen eine Batterie. Die Batterie soll so lang halten, wie so eine Tour dauert. Das heißt, wir gehen von 2-3 Stunden aus. Wir gehen nicht davon aus, dass die ganz großen Touren mit voller Power-Unterstützung dann funktionieren. Aber da muss man jetzt auch ein Optimum zwischen Gewicht, Kosten und Leistung schlussendlich finden.
Und die Batterie ist gespeist elektrisch, also die ist nachladbar.
Genau. Das kann man sich vorstellen wie beim E-Bike.
Das klingt spannend. Mit wem zusammen machst du das? Mit deiner Firma oder hast du noch Privatkräfte an der Hand, die dich da noch mit unterstützen in der Weiterentwicklung?
Die ganze mechanische Entwicklung, die haben wir mit unserer Firma gemacht, habe ich mit meiner Firma schlussendlich gemacht. Und wir haben jetzt einen Partner, der uns hilft, die ganze Elektronik zu entwickeln, so dass, wenn alles gut geht, wir jetzt eigentlich noch diesen Winter, wird natürlich schon Frühling, aber diesen Winter eigentlich noch mit einem MVP schlussendlich, also einem Funktionsmuster, was dann zu 80% das macht, was der User erwartet, mit diesem MVP schlussendlich auf die Piste gehen können und eben wirklich zeigen, jawohl, das funktioniert so, so kann man sich das vorstellen.
Warum 80%? Warum ist das dann kein Prototyp, der vorzeigbar ist?
Das ist ein Prototyp, der vorzeigbar ist. Der wird vielleicht noch nicht über die vollen 3 Stunden Power haben. Der wird vielleicht irgendwo noch ein bisschen zu groß sein. Der wird solche Sachen haben. Aber es wird vom Gefühl her für den User, für den Tourenskifahrer und die Tourenskifahrerin, wird das eigentlich das sein, was er dann zu erwarten hat.
Du brauchst natürlich für so eine ganze Entwicklung, wie du gerade gesagt hast, viele Jahre. Entwicklungszeit, Gedanken, da wieder ein Schräubchen, da wieder überlegen, wie macht man es genau. Da braucht man ja finanzielles Sitzfleisch. Du brauchst aber auch bestimmt, um den dann serienmäßig irgendwo im Laden stehen zu haben, Investoren, die dich noch mit unterstützen. Meine 2 Fragen sind, wie viel Geld hast du bereits in das Projekt gesteckt und wie viel sind noch notwendig, um es zur Serienreife zu bringen?
Ich gehe davon aus, dass die komplette Entwicklung serienreif, aufgrund meiner Erfahrung natürlich, wird die Entwicklung bis zu 1 Million kosten, die komplette. Und ich habe jetzt von meiner Seite ungefähr mehr als 10% schlussendlich schon investiert.
Das ist ja schon ein Batzen.
Ne? Ja, klar. Das ist über die Jahre hinweg hat sich das dann immer summiert. Man muss sich vorstellen, schlussendlich auch das Patent ist nicht ganz gratis. Und ohne die Patentierung kann natürlich dann auch irgendeiner, wie wir vorher schon gesagt haben, schlussendlich diese Erfindung auch schnell nachmachen. Und um dem zuvorzukommen, musste ich natürlich das Ganze in europaweit patentieren, und das hat dann auch eine Stange Geld gekostet.
Aber es hat schon einen lustigen Namen. Antriebserrichtung, Bewegungsvorrichtung und Verfahren zum Bewegen einer Bewegungsvorrichtung. Klingt kompliziert, aber macht das Sinn?
Ja, das macht offensichtlich aus Patentanwalt Sicht Sinn. Das ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das haben wirklich die Patentanwälte dann so ausbaldowert, damit eben auch dieser Mechanismus dann eben auch für andere Sachen, nicht nur für den Ski schlussendlich einsetzbar ist.
Okay, und damit wäre dann dein Patent auch immer wieder anwendbar auf andere Produkte und du würdest da auch von partizipieren?
Ja, das ist natürlich die Idee.
Gut, okay. Jetzt geht's aber auch nicht nur um das Thema Akku, sondern auch noch um das Thema Softwaresteuerung. So ein Ski muss ja erkennen, aha, derjenige, der draufsteht, ist schon so und so langsam oder so schnell unterwegs und dadurch müssen sich ja dann auch die Bewegungen anpassen. Mhm. Wie machst du das? Ist da KI schon mit am Start oder wie sieht deine Softwarelösung aus?
Es hat in diesen Modulen, die ja dann auf dem Ski sind, schlussendlich Sensoren, die registrieren, wenn du einen Schritt machen willst. Und das geht ähnlich wie beim E-Bike, indem man das auf die Pedale drückt, merkt das E-Bike, jawohl, jetzt will er treten. Und das funktioniert beim E-Ski eigentlich schlussendlich gleich. In dem Moment, wo du den Schritt ansetzt, merkt das die Software und die unterstützt dann dich in deinem Schritt.
Okay.
Und schiebt schlussendlich den Ski, mit dem du den Schritt machst, eigentlich einfach nach vorne. Das musst du dir dann so vorstellen, wie wenn der Ski und der Skischuh eigentlich kein Gewicht mehr hätten. Und ein Teil vom Fuß hat auch kein Gewicht mehr und ein Teil vom Unterschenkel auch nicht.
Das ist die Softwareerklärung gewesen. Wie sieht deine Erklärung für den Akku aus? Eigentlich muss man ja schauen, dass man wenig Akku, wenig Gewicht, aber viel Leistung daraus bringt. Mit welchen Partnern arbeitest du da zusammen oder suchst du die noch?
Die werden wir dann noch suchen. Ich gehe davon aus, dass aktuell so viel in der Akkutechnik investiert wird, in Forschung, damit, dass wir dann schlussendlich einfach das, was dann am besten ist, am Markt antizipieren können und da eigentlich schon relativ gut dabei sind. Und die Akkuoptimierung, die ist dann sicher etwas, was dann für die spätere Serie dann noch machbar ist.
An wen ist eigentlich so ein E-Ski adressiert? Wer soll den nutzen?
Die Idee ist, dass diejenigen, die nicht mehr so schnell sind, nicht mehr so fit sind, dass die im Aufstieg schlussendlich mit der Gruppe mithalten können. Also dass die nicht hinterherhecheln müssen und dass für die schlussendlich das Tourenskifahren auch wieder ein Erlebnis wird und sie überhaupt auch wieder mitgehen. Ich habe viele Rückmeldungen von Leuten gekriegt, die nicht mehr fahren, weil sie eben von der Gruppe abgehängt wird, weil die Jüngeren zu schnell sind, weil sie oben dann zu ausgepowert sind und eigentlich keine Kraft mehr haben für die Abfahrt. Und das ist schlussendlich die Idee. Es ist also nicht so, dass die Idee ist, dass man schneller auf dem Gipfel ist, sondern dass man so schnell wird wie die anderen auch, dass man mit den anderen mithalten kann.
Gibt es dazu die Idee, dass man, wenn man vielleicht schon für den Aufstieg den Akku ziemlich strapaziert hat, einen Ersatzakku noch anbringen kann, den man wirklich mit im Gepäck hat?
Ja, das ist dann durchaus eine Möglichkeit, dass wir das auch so machen. Das ist aber noch nicht ganz klar und wir müssen schauen, wie weit wir mit diesem Akku schlussendlich kommen und was auch die Nutzer dann wollen.
Jetzt hast du natürlich schon auf deinem Weg zur Serienreife schon einiges unternommen. Du hast dich beworben gehabt. Auf der Vega gab es die Höhle der Thurgauer Löwen und du hast gewonnen. Wer kam auf die Idee, dich da anzumelden oder hat das Format entdeckt, dass du daran teilgenommen hast?
Diese Höhle der Thurgauer Löwen wurde vom Startnetzwerk initiiert und ich bin schon länger mit dem Startnetzwerk, welches ja Startups im Thurgau unterstützt, in Verbindung und da kam dann die Idee bzw. das Mail auch schlussendlich, mich da zu bewerben.
Ach, können wir ruhig ein bisschen Werbung machen und wie ist das gelaufen? Lief das problemlos? Was musstest du einreichen?
Ich habe mit dem normalen Pitch, den ich sonst auch vorbereitet habe, mich da beworben. Das war eigentlich eine kurze Sache. Und wurde dann schlussendlich auch nominiert. Es haben sich viel mehr Leute dann beworben, als dann nominiert wurde, als die 4 Startups, die dann schlussendlich in der Höhle der Löwen vortragen durften.
Was ist denn das Endresultat aus dieser Publicity, aus dieser Öffentlichkeitsarbeit? Was ist daraus entstanden? Einige Zeitungsartikel habe ich gelesen.
Viele Zeitungsartikel, es waren einige Interviews auch mit Radiostationen. Und natürlich, ich habe 5.000 Franken von der TKB gekriegt, das muss man auch sagen.
Die fließen jetzt natürlich direkt in die weitere Entwicklung. Wie sieht dein Marketing aus? Was ist da dein Plan?
Marketingmäßig machen wir eigentlich aktuell bezüglich der End-User nichts, weil es wird sicher noch 2 bis 3 Jahre gehen, bis das Markt erhältlich ist. Das ist einfach die natürliche Entwicklungszeit, die man einfach braucht. Außerdem können wir wirklich gut testen nur im Winter. Das heißt, wir sind da ein bisschen beschränkt. Auch die Entwicklungsgeschwindigkeit kann man nicht beliebig erhöhen. Wir konzentrieren uns aktuell vor allem darauf, Investoren zu finden.
Und wie einfach oder wie schwierig ist das? Hat's die wie Sand am Meer? Oder was musst du tun, die zu überzeugen, dass sie da liquide Mittel dir übergeben?
Man muss natürlich ein solides Geschäftsmodell vorlegen. Und jetzt ist natürlich ein bisschen so ein Huhn- und Ei-Problem, dass es noch gar keinen Markt für angetriebene Tourenski gibt. Es gibt ja noch keine Lösung auf dem Markt. Und dementsprechend ist die große Frage, wie groß wird der Markt sein? Wie viel Prozent von Tourenskifahrern werden schlussendlich einen Antrieb kaufen? Und das müssen wir den Investoren schlussendlich auch rüberbringen, warum wir mit solchen Zahlen operieren.
Wo nimmst du denn solche Zahlen her? Oder gibt es irgendwelche Studien, Statistiken, die du mit einbauen kannst, um Investoren zu überzeugen? Gibt es da Erhebungen?
Ja, es gibt natürlich schon Zahlen, an die kommt man sehr schwer ran. Es gibt Schätzungen, dass es im Dachbereich, also Deutschland, Österreich und Schweiz, 1,4 Millionen Tourenskifahrerinnen und Tourenskifahrer gibt.
Gut, und von denen kann man auch bestimmt eine statistische Menge nehmen. Die sind so alt, für die trifft das Produkt eher zu. Aber es spricht ja auch eigentlich gar nichts dagegen, dass man außerhalb der älteren Leute, auch die Jüngeren damit anspricht.
Genau, das wird so ablaufen wie beim E-Bike, dass zuerst die Älteren ein E-Bike haben werden, beziehungsweise und dann schlussendlich auch die breite Masse. Beim E-Bike ist es ja jetzt so, dass ungefähr 40% aller Mountainbikes elektrisch sind, also der Mountainbikes, nicht der Stadtfahrräder, sondern wirklich der Mountainbikes.
Gut, da bist du natürlich wirklich ein neuartiges Nischenprodukt. Wie spielt jetzt der Faktor Zeit eine Rolle? Jetzt ist es in den Medien gewesen und man weiß, die Chinesen, die kopieren alles. Die Amerikaner sehen auch, was auf der Welt läuft. Und wenn dann jemand von Stefan Lang liest und von seinem E-Ski, hast du Angst, dass dir da jetzt die Zeit wegläuft?
Ja, die Zeit ist sicher ein Faktor. Auf der anderen Seite bin ich sehr sicher, dass wir mit dem Patent, wobei wir mal anfangen werden, mit dem Patent eigentlich die großen Märkte schlussendlich gut abgesichert haben.
Was wird dir denn jetzt am besten reinspielen, wenn jetzt beispielsweise sogar ein großer Skihersteller da Interesse anmelden würde und dich da schon sponsern würde? Wäre das die ideale Zusammenarbeit für dein Produkt?
Ja, die Skihersteller, die haben weniger Interesse, mit denen waren wir auch schon in Kontakt, weil natürlich unser Modul auf alle möglichen Skimodelle und auch Marken drauf passt. Das ist eben, es ist nicht unbedingt die ideale Kombination, obwohl man das natürlich von Anfang an, am Anfang meinen könnte, dass ein Skihersteller optimal wäre, aber das ist nicht unbedingt optimal. Aber klar, wenn irgendein Akteur aus dem ganzen Wintersport sagt, jawohl, das ist eine coole Idee, ich steige hier als Investor mit ein, dann wäre das natürlich optimal.
Aber dir fehlt noch ein Großinvestor, der jetzt da mitspielt. Kannst du hier mal direkt Werbung machen und sagen, genau, wer Interesse hat, melden. Wie kann er sich denn melden?
Naja gut, über unsere Homepage auf info@e-ski.ch.
Also ihr habt ja schon eine eigene Homepage gestaltet. Machst du die alleine oder hast du da noch Unterstützung?
Nein, da habe ich professionelle Unterstützung.
Sehr gut, sehr gut. Also man kann sich unter
www.e-ski.ch.
Da kann man sich melden und informieren. Mhm. Ja, das hört sich gut an. Aber du als Erfinder, du musst mir noch mal so ein bisschen Auskunft darüber geben, da macht man ja auch schon mal Fehler oder man läuft in eine Sackgasse rein. Wie wichtig ist es denn, wenn du jetzt diesen Übertrag machst zu deiner Firma, dass man Fehler machen darf, soll oder die sogar machen muss, um weiterzukommen? Was würdest du da der Außenwelt sagen oder Leuten, die selber mal was erfinden möchten? Wie resistent gegen Fehler muss man denn sein?
Sehr resistent. Das ist der normale Vorgang beim Entwickeln schlussendlich, dass man eine Idee hat, das ausprobiert, das verwirft oder optimiert und wieder eine Idee hat und die wieder ausprobiert etc. und so weiter. Und ich sage dann immer, wenn es am Schluss ganz einfach aussieht, dann habe ich ganz viel Arbeit gehabt.
Das ist eine schöne Theorie. Also wenn das Produkt wirklich easy peasy aussieht, dann steckt da wahnsinnig viel Know-how und Technik drin.
Meistens, ja.
Wie ist denn jetzt deine Timeline? Also Investorensuche, was passiert dann?
Im Idealfall können wir eben diesen Winter noch unseren Prototypen testen mit verschiedenen Tourenskifahrtester. Die gibt's. Die habe ich eigentlich schon auch an der Hand. Und wenn der Test erfolgreich ist, dann möchte ich eigentlich so schnell wie möglich mit der Serieentwicklung starten, damit wir da auch wenig Zeit verlieren.
Aber das heißt, bei diesen Tests hast du schon Auswertungsbögen und sagst, funktioniert das, wie lange das? Also das ist alles schon in trockenen Tüchern.
Das wird alles so vorbereitet, dass das natürlich dann funktioniert, weil das professionelle Tester dann auch schlussendlich sind. Das sind solche Leute, die sich gewohnt sind, Equipment im Tourenski-Bereich zu testen.
Wie siehst du dich in 5 Jahren? Ist dann e-ski.ch eine eigene Firma, die weltweit Produkte vertreibt? Wäre das dein Traum?
Ja, also mein Traum ist natürlich schon, dass wir in 5 Jahren diese Firma haben und da auch schon einige 10.000 Stück von diesen Modulen verkauft haben werden.
Hast du schon mal so eine Preisvorstellung? Dieser Nachrüstsatz e-ski, was der denn kosten soll für einen Verbraucher?
Ja, wir gehen davon aus, dass wir irgendwo zwischen 2.000 und 3.000 Franken für dieses Modul landen werden. Das kommt sehr stark darauf an, wie teuer der Akku sein wird, wie viel Leistung der Akku hat. Der macht einen großen Teil vom Preis aus. Das sieht man ja auch bei den E-Bikes. Die E-Bikes mit höherer Leistung an Akku, die sind wesentlich teurer.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt deine Vision sehe? Du möchtest dann in 5 Jahren schon mehrere 10.000 Ski verkauft haben oder diese Module. Wo sollen die produziert werden? Da brauchst du Fertigungshallen, da brauchst du Elektronikabteilungen, Testabteilungen, Verkauf. Wo soll das alles stationiert sein? Und wie sieht denn die Vision deiner neuen Firma aus? Wie viele Leute sind da? Gibt's einen Shop, wo man direkt auch anprobieren kann, ob man es auf seinen eigenen Ski draufbringt? Was ist so deine... Träum mal laut.
Naja, soweit habe ich wirklich noch nicht ganz geträumt. Schlussendlich wird es so sein, dass die Firma vorerst natürlich hier in Kreuzlingen stationiert wird. Es gibt die ganzen Dienstleistungen, die man einkaufen kann, von der Montage bis zum Marketing. Ich werde da am Anfang sicher in der Richtung arbeiten, aber es wird sicher 3-4 Leute geben, die da angestellt sind in der Firma und das Ganze am Laufen halten. Ja.
Verrat mir deinen Plan B. Ich hoffe nicht, dass das in die Hose geht, aber du hast ja noch eine Firma, mit der du Geld generierst oder mit technischem Know-how du da unterstützt. Ist das dein Plan B, dass dann deine Firma so weiterläuft wie bisher?
Ja, das ist schlussendlich der Plan B, das stimmt schon, ja. Die Firma wird weiterlaufen, egal wie das eShe jetzt läuft. Entweder wird die Firma Tequentum dann schlussendlich unter mir wirklich weiterlaufen oder auch anderweitig, aber das wird auf jeden Fall weiterlaufen.
Eine Million fehlt dir noch?
Eine Million fehlt, ja.
Also, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, eine Million fehlt für ein tolles, innovatives Produkt, den eShe. Und ich wünsche dir, lieber Stefan, dass du das verwirklichen kannst, dass ein Investor, eine Investorin da sich auf deine Seite schlägt und da genauso überzeugt ist von dem Produkt wie du. Ich drücke Daumen und Zehen, alles, was ich habe, bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche dir und deinem Team allzeit gute Ideen und Durchhaltevermögen.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke.
Dankeschön, Stefan. Ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen. Ich hoffe, meine Serie gefällt Ihnen. Seien Sie Abonnent von bodensee-podcast.ch, wo immer Sie diesen Podcast hören, ob nun tatsächlich als Podcast oder auch auf meinem YouTube-Kanal als Bewegtbild. Ich freue mich jedenfalls und sage danke und adieu.